ARD.
Leute, am Sonntag war Bundestagswahl. Und falls ihr euch auch gerade fragt, was machen wir jetzt daraus? Was bedeuten diese Ergebnisse für mein Leben, für Deutschland in den nächsten 4 Jahren? Dann ist diese Folge hier für euch. Zusammen mit den Kollegen von Die da oben haben wir eine Crossover-Folge produziert. Falls ihr deren Podcast noch nicht kennt, bei Absolute Mehrheit sind Woche für Woche politische Gäste zu Besuch, die erzählen, wie sie die Welt verändern würden, wenn sie die absolute Mehrheit hätten. Also schaut doch auch da mal in den Feed. Ansonsten hören wir uns hier ganz regulär wieder am 12. März mit einer neuen guten Stunde, dann mit meinem Gast Bodo Wartke. Jetzt gibt's aber erstmal eine Stunde politischen Nerd-Talk mit Jan Schippmann von der Absoluten Mehrheit und Paul Ronsheimer von der Bild-Zeitung. Viel Spaß!
Und die Strategie nochmal von Merz, Leute zurückzuholen von der AfD. Also er hat sie nicht nur nicht halbiert, er hat eigentlich keine Stimme von der AfD bekommen.
Da kann ich öffentlich-rechtliche Sender genauso kritisieren wie deine Zeitung, Paul. Die Öffentlich-Rechtlichen haben der AfD noch nie so viel Airtime, so viel Sendezeit eingeräumt wie jetzt. Alle, die uns zuhören und wissen wollen, was blüht uns jetzt in den nächsten 4 Jahren? Ich glaube, was eine progressive sozialgesellschaftliche Politik angeht, das wird die nächsten 4 Jahre erstmal nicht passieren.
Wenn man eine absolute Mehrheit hat, dann kann man sich auch
machen. Das hätten wir die absolute Mehrheit.
Ich will ja nur die Chance.
Die absolute Mehrheit ist immer die Hälfte plus eins.
Also die totale absolute Mehrheit.
Das muss ich jetzt. Es gibt eine absolute Mehrheit.
Ja, moin und herzlich willkommen zur ersten Folge Absolute Mehrheit nach der Bundestagswahl. Ab jetzt wird alles anders. Zum einen politisch, aber heute auch bei uns. Wir wollen als politisches Format natürlich darüber sprechen, was das Wahlergebnis für Deutschland, aber auch für euch persönlich bedeutet. Und das machen wir heute in einer Sonderfolge in ungewohnter Dreierkonstellation. Zum einen in Kooperation mit Eva Schulz. Die hat vor der Wahl 2 Dokus produziert namens Deutschland, warum bist du so? Und die hat den tollen Podcast Deutschland 3000. Und zum anderen ist Paul Ronsheimer bei uns. Der ist Bild-Vizechef, hat den Podcast Ronsheimer und ist einer der wichtigsten politjournalistischen Stimmen Deutschlands. Ich freue mich, dass beide mit dabei sind. Wir gehen rein. Herzlich willkommen Eva, herzlich willkommen Paul. Wie lange habt ihr geschlafen und was ist für euch das Bauchgefühl jetzt gerade?
Ich habe ausgeschlafen, könnte ich fast sagen. Also ich war jetzt gar nicht so spät im Bett. Ich bin aber auch niemand, die dann an so einem Abend so ewig lange scrollt, weil ich denke, morgen haben wir dann die definitiven Ergebnisse und dann sortiert sich das alles. Also ich bin nicht wie ihr, glaube ich, so sehr stark in diesem Nachrichtenrhythmus gefangen. Und das Gefühl gerade ist so ein Uff. Also so ein erleichtertes Uff fast. Ja.
Paul, wie ist bei dir?
Ich habe, glaube ich, so 4 Stunden geschlafen, bin aber noch mit dem Ergebnis eingeschlafen, dass das BSW leicht drin sein könnte, und hatte in der Nacht so, dachte ich, rufe noch mal ein paar Leute an und habe mir noch ein bisschen Stimmung eingeholt, weil viele Politiker ja einfach irgendwie bis, keine Ahnung, 1 Uhr da in ihren Gremiensitzungen waren, und habe mir noch mal ein bisschen angehört, was so die Meinungen sind. Und dann bin ich eingeschlafen und dann wieder aufgewacht und dachte, oh, ist ja doch, also jetzt
siehste,
eindeutig,
siehste?
So wie Eva eigentlich.
Du hättest 4 Stunden mehr Schlaf haben können.
4 Stunden. Weil schon völlig unabhängig, wo man politisch steht, glaube ich, keiner hatte Bock auf wieder eine 3- bzw. 4-Parteien-Koalition. Man muss ja sagen, CSU wäre ja auch noch dabei gewesen, mit dann den Grünen. Und das ist doch erstmal, finde ich, so ein besseres Gefühl, als bevor ich eingeschlafen bin.
Wie happy, glaubt ihr, sind die Grünen, dass sie nicht regieren müssen jetzt?
Ich glaube, dass die einen ganz starken Regierungswunsch hatten und verfolgt haben und deswegen gar nicht so happy sind. Die müssen sich jetzt natürlich neu sortieren. Ich habe übrigens auch auf Instagram heute Morgen, das sind dann die Nachrichten, die ich doch gecheckt habe, schon einige Leute oder Zuschriften bekommen, die gesagt haben, ja, das reicht für Schwarz-Rot, aber die sollen die Grünen doch mal mit reinnehmen. Das halte ich für sehr unrealistisch. Aber die Argumentation von diesen Usern war, dass die ja zum Beispiel in der Verteidigungspolitik näher an der Union seien als die SPD. Vielleicht kommen wir da gleich noch drauf. Aber ich glaube auch, dass es jetzt auf eine schwarz-rote Koalition hinausläuft.
Ja, das wäre ja doch der Super-GAU gewesen.
Ich glaube, es wäre die absolute Hölle gewesen, weil, ich meine, Markus Söder haben wir schon erlebt in den ganzen Runden, ja, Elefantenrunde, wo auf Robert Habeck losgegangen ist, und Eva hat vollkommen recht, also gerade bei der Frage Europa, Ukraine, USA, da sind Union und Grüne eigentlich viel näher aneinander, aber bei den anderen Themen, die eine Riesenrolle gespielt haben, vor allem bei Migration, wäre das von Anfang an schwierig geworden, und ich glaube, so eine Koalition hätte nicht länger als ein Jahr gehalten.
Jetzt ist es eine hauchdünne schwarz-rote Mehrheit. Wie viel Bestrebung wird es geben, dieses Ergebnis anzufechten, jetzt auch von Seiten des BSW, das ja wirklich mit 4,97% jetzt ganz, ganz knapp nicht reingekommen ist. Es gibt jetzt einige Berichte darüber, dass im Ausland die Briefwahlunterlagen nicht angekommen sind, sowas. Seht ihr da irgendwelche Chancen, dass das irgendwie rechtlich angreifbar sein wird?
Ich glaube, dass es den Versuch sicher geben wird. Also das habe ich auch mitbekommen, wie viele Menschen gerade im außereuropäischen Ausland. Ich habe einen Freund in New York, der hat am Samstag seine Wahlunterlagen bekommen. Also das war jenseits von irgendeiner Möglichkeit, dass er noch an dieser Wahl teilnehmen kann. Das ist natürlich dramatisch, also richtig schlimm. Und gerade mit dem knappen Ergebnis fürs BSW wissen wir jetzt einfach nicht, was hätte das noch ausgemacht. Allerdings die Einschätzungen von Juristen und Juristinnen, die ich gelesen habe, waren, diese Wahl wird nicht angefochten werden, sondern es wird eher darauf hinauslaufen, dass das Verfassungsgericht vielleicht sagt, ihr müsst jetzt die Regeln ändern für Wahlen aus dem Ausland.
Das wie viel Vorlauf das passieren muss, oder
ja,
was?
Ja, genau.
Ja, und ich glaube, wenn man sich so anschaut, wo sind die Auslandsstimmen, wenn wir über Großbritannien oder USA reden, da würde ich jetzt mal vermuten, dass das BSW nicht so wahnsinnig gut dasteht. Ja, das aber vielleicht bei den Deutschen in Russland. Ja,
wollte gerade sagen, im Osten gibt es da vielleicht so die eine oder andere Stimme, die man hätte holen können. Lass uns mal über ein paar Parteien sprechen. Ich meine, man tut es jedes einzelne Mal wieder, aber jetzt, wenn man auf den Osten schaut, die AfD in Thüringen bei über 38% Zweitstimmenanteil, in Sachsen und Sachsen-Anhalt über 37%. Ich meine, das ist die gleiche Leier, aber kann sich da nochmal irgendwas eurer Meinung nach ändern? Kann ein Friedrich Merz es schaffen, im Osten jetzt über die nächsten 4 Jahre hinweg irgendwie einen Unterschied zu machen? Oder laufen wir bei den nächsten Landtagswahlen, Sachsen-Anhalt kommt ja bald, so in eine Richtung absolute Mehrheit AfD?
Also ich finde, das Ergebnis zeigt, dass die Strategie bislang einfach gar nicht funktioniert hat. Ja? Also Friedrich Merz hat 2018 gesagt, er will die AfD halbieren. Jetzt ist die AfD im Bund bei 20, im Osten noch sehr viel höher. Und wenn man sich den Osten anschaut und gerade Thüringen anschaut, glaube ich, dass es sicherlich auch was mit der Regierungsbildung dort zu tun hat. Ja, da gab es eben schon eine gewisse Stimmung, warum geht die CDU jetzt mit dem BSW und der SPD zusammen und was ist eigentlich mit der Mehrheit hier rechts bis rechtsradikal aus unserer Perspektive. Also ich persönlich fand das richtig und ich finde auch den Kurs der Brandmauer richtig, aber wenn man es analytisch betrachtet, muss man schon sagen, also wenn das so weitergeht, wie wir es erlebt haben, also Mehrheiten gegen die AfD zu formieren oder aufzubauen im Osten, hat es zu einer Stärkung geführt. Und ich denke, dass das Risiko groß ist, dass auch jetzt eine Koalition, selbst wenn die Grünen nicht dabei sind, dass das eher die AfD stärken könnte, je nachdem, wie diese Probleme jetzt angepackt werden. Aber auch da ist ja immer die Frage, ja, also die AfD kann ja weiter sagen, ja, ihr habt doch versprochen, keiner kommt mehr über die Grenze und guck, hier kommen immer noch Leute über die Grenze. Also dann ist ja wieder ganz schnell die Frage da, wie viel Hoffnung hat Friedrich Merz auch geschürt, was er verändern kann und was er dann am Ende nicht verändern kann. Also ich glaube, das Risiko ist wahnsinnig groß, dass die AfD noch sehr viel stärker wird in den nächsten Jahren.
Aber nach der Logik hat man ja 2 Optionen, entweder weiterlaufen lassen, bis die AfD irgendwann alleine regieren kann oder mit der AfD es mal zusammen zu versuchen. Und dann zu sehen, okay, Brandmauer ist dann halt, ja, Geschichte.
Ja, das sagen eben diejenigen, die so argumentieren. Gibt ja auch manche politische Beobachter oder Journalisten, die das so sehen. Meine persönliche Haltung ist da, mit einer Partei, wo Rechtsradikale wie Björn Höcke eine Rolle spielen, kannst du keine Koalition formen. Egal, was du analytisch, taktisch denkst. So. Aber wohin das führt, ich meine, ein Gegenargument in Österreich, ja, haben sie es auch versucht, mit der FPÖ zu koalieren. Die waren Juniorpartner und jetzt sind sie Platz 1. Also es funktioniert ja auch nicht automatisch.
Ja. Ja, und vor allen Dingen die Koalitionsverhandlungen sind erneut jetzt gescheitert in Österreich. Da gibt es irgendwie komplette, ja, unregierbare Verhältnisse aktuell gerade. Das ist ja, bin ich mal gespannt, wie das ist. Aber im Endeffekt, ich bin so ein bisschen froh darüber, dass jetzt eben nicht Kenia notwendig ist. Sonst ist der Weg in Richtung Österreich schon nicht mehr so weit.
Ich glaube, dass die AfD, wenn man mal ein bisschen von den Parteien hin und her wegguckt zu den Themen, um die es ja geht, das ist in Ostdeutschland viel weniger ein Tabu, AfD zu wählen, als es noch in vielen Teilen Westdeutschlands ist. Und wenn wir dann gucken, welches Thema den Wahlkampf dominiert hat, zumindest medial und in den Debatten, dann waren das ja Flucht-, Asylthemen oder vor allem kriminelle Ausländer. Ich finde, so muss man es ja auch mal abgrenzen. Und da hat sich die Union so stark an die AfD angenähert, dass es, glaube ich, aus ostdeutscher WählerInnen-Sicht logisch ist zu sagen, dann wähle ich doch das Original. Deswegen stimme ich Paul dazu, das hat nicht geklappt, diese Unionsstrategie.
Und ich finde, was sich eigentlich bei dieser Wahl verändert hat, also es war mein Eindruck in den letzten Wochen oder Monaten, Eva und ich haben ja beide Reportagen gemacht aus Deutschland, auch vor der Wahl. Und da war mein Eindruck, dass ich das erstmal das Gefühl hatte, dass auch im Westen die Leute sich ganz offen bekannt haben. Also, dass das vor 4 Jahren eine ganz andere Atmosphäre noch war, wo viele gesagt haben, nee, ich erzähle dir auch nicht, wen ich wähle und so. Und ich war in Hamburg unterwegs, in so einer Kneipe. Und da haben mir ganz bereitwillig ganz viele gesagt, natürlich will ich AfD und habe vorher SPD gewählt, jetzt reicht's und Protest. Und also ich finde, diese Normalisierung ist auch in großen Teilen Westdeutschlands vorangeschritten. Und die Strategie nochmal von Merz, Leute zurückzuholen von der AfD, also er hat sie nicht nur nicht halbiert, er hat eigentlich keine Stimme von der AfD bekommen. Wenn du dir die Wählerwanderung anschaust, ist hochinteressant, da gibt es eigentlich nichts, was von der AfD Richtung Union gegangen ist. Das ist ja, ich meine, Eva sagt es, einerseits die Themen, aber auch andererseits durch die Abstimmung im Bundestag hatte er gehofft, ja, dass er Leute bekommt, ganz rechts.
Aber das ist ja so ein bisschen jetzt gerade das Narrativ, was aus Unionsseite kommt. Da sagt, ich habe heute Morgen noch gelesen, hat irgendwer getwittert, hätte Merz das im Bundestag nicht gemacht, dann wäre die AfD jetzt bei 25% und die Union auch. So, das, also, da sehe ich irgendwie so ein aktives zu sagen, okay, der Merz hat es ja gerade quasi noch irgendwie mit der Schadensbegrenzung versucht.
Naja, aber das ist ja, wird ja widerlegt durch alle Umfragen. Also die Umfragen haben sie ja nicht verändert. Ja. Also die waren ja immer zwischen 28, 30, 31 und die waren ja nie down. Also ich glaube, am Ende sind die halt alle bei der AfD geblieben, weil sie auch sagen, wir glauben das Friedrich Merz gar nicht. Also wir glauben Friedrich Merz nicht, dass er die Politik umsetzt, die wir machen wollen, weil Stichwort Grenzschließung, mit wem will er das denn machen? Mhm. Also ja, die Debatten waren ja, er sagt, er schließt eine Koalition mit der AfD aus. Wenn er dann mit vermeintlich Linken koaliert, weil so links ist die SPD eigentlich nicht mehr, ja gut, aber die haben sich eben dagegen gestellt. Und wenn du Wähler der AfD warst vorher und sagst, okay, das ist mein Hauptthema, Migration und außerdem bin ich wütend, warum sollst du dann Friedrich Merz glauben, dass das irgendwie funktioniert danach?
Auch wenn, weil Paul gerade so gesagt hat, die AfD wird immer weiter normalisiert, daran haben Medien natürlich einen entscheidenden Anteil. Und das, finde ich, ist auch was gewesen, was man in diesem Wahlkampf gesehen hat. Also da kann ich öffentlich-rechtliche Sender genauso kritisieren wie deine Zeitung, Paul. Die Öffentlich-Rechtlichen haben der AfD noch nie so viel Airtime, so viel Sendezeit eingeräumt wie jetzt. Das liegt auch daran, dass wir diese Auflage der abgestuften Chancengleichheit haben. Aber dadurch war eben ihre Kanzlerkandidatin, waren andere Kandidaten sehr viel häufiger in diesen Formaten vertreten. Und auch gestern, wenn Alice Weidel dann so mit in der Elefantenrunde sitzt, habe ich gedacht, ja, da sitzt sie jetzt so mit drin. Ne? Das trägt ja auch zu so einer Normalisierung dabei. Und ich finde, das, was du gerade gesagt hast, Paul, so eine Dreierkoalition wäre jetzt problematisch und hätte nicht funktioniert. Ich finde, das ist auch ein Problem in der deutschen politischen Kultur. Wir haben das noch nicht gelernt, mit einer so fragmentierten Parteienlandschaft umzugehen. Also haben wir überhaupt noch Volksparteien, wenn jetzt sogar die SPD mit dem historisch schlechtesten Ergebnis irgendwie keine weit von 20% entfernt ist. Wir müssen eigentlich lernen zu gucken, dass all diese Parteien immer wieder Kompromisse bilden müssen. Die müssen sich öffentlich streiten, aber wir können damit nicht umgehen und auch Medien hauen dann eher auf die drauf, als konstruktiv zu berichten. Und das ist ehrlich gesagt auch ein Vorwurf, den ich massiv der Bild-Zeitung machen würde.
Was hättest du dir gewünscht?
Naja, also so ein Beispiel wie Heizungsgesetz. Also ich glaube, dass da oft Sachen übersprungen wurden, nicht so gut genau erklärt wurden. Da sind viele Sachen sehr durcheinander geraten. Und bis heute haftet das zum Beispiel Habeck und den Grünen an, was es jetzt aber gibt. Und wo die Wirtschaft, die ganzen Heizungshersteller und so weiter sagen, ja, das ist eigentlich gut, lass uns das beibehalten. Und gewisse Parteien wollen es jetzt wieder zurückdrehen und abschaffen.
Nochmal kurz zu dem Argument, was die AfD angeht in den Talkshows. Ich habe es ehrlich gesagt früher so gesehen wie du. Ja, also ich habe ich habe eigentlich gar keine Interviews mit AfD-Leuten gemacht und auch bei Bild haben die nicht stattgefunden, ganz grundsätzlich. Wo hat das hingeführt? Jetzt ja auch nicht zu einer Schwächung, ja, der AfD am Ende. Das, ich glaube eher, das ist, wenn wir mal das Ergebnis uns anschauen, der AfD, ja, das ist ja fast so ein bisschen unter den Erwartungen geblieben. Ja, die haben ja gehofft, die kommen auf 22, 23, 25 mit der Hilfe von Elon Musk und der medialen Hilfe. Mein Eindruck war eher, dass es ganz viele Runden, insbesondere auch in der ARD, im ZDF gab, wo viele gemerkt haben könnten, dass neben der Rhetorik da eigentlich gar nicht so viel ist, ja. Also gerade finde ich bei Wirtschaftsfragen, bei Sozialem, abseits jetzt von Migration, ja, weil da sagen sie einfach immer Grenzen zu und so, also das leuchtet vielleicht aus einer gewissen Perspektive noch ein. Aber bei ganz vielen Finanzierungsfragen, sozialen Fragen, waren sie ziemlich blank auch in den Debatten.
Ja.
Und ich meine, wer sind wir zu entscheiden, dass eine Partei, die 20% der Leute wählen wollen, insbesondere im Öffentlich-Rechtlichen nicht vorkommen könnten. Ne? Gerade bei einer Elefantenrunde, das ist ja, also ist ja fast vom Staatsvertrag geregelt, dass sie vorkommen müssen. Ne?
Ich finde es teilweise spannend. Also ich würde sogar noch einen draufsetzen und sagen, dass die nicht nur relativ blank waren, sondern ich glaube, das war die ZDF-Runde im Kopf, wo Alice Weidel quasi das Publikum beleidigt hat. So, sie hat sich teilweise, also die wurde ausgelacht, weil sie sich verrechnet hat. hat, dann hat sie irgendwie dem Publikum irgendwie versucht, Spitzen zu drücken. Ja, hier, das neutrale Publikum und sowas. Da frage ich mich so, also wirklich, wenn da jemand bei 22% ungefähr landet, so, dann ist das ja schon irgendwie wild, dass dann irgendwie der öffentliche Auftritt von der Kanzlerkandidatin so wenig zählt an der Stelle.
Sie hatte ja auch die geringsten Beliebtheitswerte, wenn so die Kanzlerkandidaten und Kandidatinnen abgefragt wurde. Ich fand ganz interessant, bei ihrer Rhetorik zu beobachten, gerade im Kontrast zu dem Auftritt beim Parteitag, wo sie ja richtig so aggressiv rechtsextreme Begriffe wie Remigration rausgebellt hat,
und ihrem
Publikum entgegengebellt.
Windmühlen abreißen und alles.
Ja, der Schande und so. Ja. Und dann aber... Und das hat mir so auch Bauchschmerzen bereitet, wenn sie in diesen Runden war. Da hat sie sich ja sehr gemäßigt gezeigt. Da war sie immer so, hat sie sich auch immer an alle Regeln gehalten und immer darum gebeten, dass man sie doch ausreden lassen müsste. Und ich habe den Eindruck, dass sie eben wusste, dass gerade bei Öffentlich-Rechtlichen nicht das Hauptpublikum ihre Wählerinnen und Wähler sind, sondern die, bei denen sie sich eben normalisieren muss, damit die vielleicht 2029 oder 2033, wenn wieder über Koalitionsoptionen geredet wird, damit diese Wählerinnen und Wähler sagen, so schlimm ist die doch gar nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen die rhetorische Strategie und das halte ich schon für gefährlich.
Lass uns mal auf eine Gruppe gucken, die in der Wahlberichterstattung gestern relativ unterrepräsentiert war. Die Wählerinnen und Wähler unter 25. Hm. Und je nach Umfrage, die man sich anguckt, sind Linke und AfD da gemeinsam zwischen 45 und 48%. Wenn man das BSW da nochmal draufrechnet, dann sind wir bei über 50% von jungen Menschen, die nicht mehr Mitteparteien gewählt haben. Jetzt gibt es seit Jahren Jugendstudien, wo abgefragt wird, wie sind denn junge Menschen mit Politik bzw. mit der Repräsentanz in der Politik zufrieden? Und das heißt immer, wir werden nicht gesehen, es gibt kein Angebot. Das Demokratieverständnis, das ist stabil, das ist im Westen meistens noch ein bisschen höher als im Osten, aber es ist eigentlich relativ stabil. Ich sage, dass die Demokratie, das ist eine gute Sache so. Aber die Repräsentanz ist halt ein großes Ding. Habt ihr das Gefühl, dass die Mitteparteien in der Form da ein Stück weit den Knall nicht gehört haben? Oder ist das einfach kommt das einfach nicht durch?
Na, ich glaube schon, dass sich da die Parteien, also SPD, CDU, auch FDP, ich meine, es gab mal eine Zeit, da war Christian Lindner der Star der jungen Wähler. Ja, da ging es vor allem um Corona 2021 noch und Freiheitsrechte. Dass sie die Themen nicht erkannt und nicht gesetzt haben. Ehrlicherweise, jetzt mal selbstkritisch betrachtet, wir Medien haben die Linkspartei zum Beispiel ja auch lange nicht mehr angeschaut. Ja, also da war ja irgendwie gesetzt, das wird irgendwie BSW und die Linken und dann passierte da irgendwo was im Internet. Und ich sag jetzt mal, in den traditionellen Medien kam das echt erst spät an. Oh, wie, die Linkspartei ist plötzlich über 5, 6, 7. Das hat richtig gedauert. Ja. Und ich glaube, sie haben tatsächlich insofern die richtigen Themen gesetzt, dass sie ein Alternativprogramm zu den Parteien gesetzt haben, die nur über Migration gesprochen haben die letzten Wochen. Also, dass sie gesagt haben, ja, und das siehst du ja auch an den Zahlen, diese Bundestagsdebatte, die hat am Ende nicht der SPD geholfen, also der Entschließungsantrag, die Frage, was wir jetzt machen, also nach Aschaffenburg, nach dem schrecklichen Angriff, das hat eben nicht der SPD geholfen, das hat nicht den Grünen geholfen, weil die sich nicht so komplett absetzen konnten von Friedrich Merz. Und die Linkspartei hat einfach gesagt, mit denen niemals und der schlimme Friedrich Merz. Und dadurch haben sie gewonnen, aber, also in den Stimmen gewonnen, aber eben auch durch Themen wie Miete, ja, was eben bei jungen Leuten eine Riesenrolle spielt, Lebensmittelpreise, auch da abgeräumt. Und gut, die AfD war in den letzten Wahlen immer stark in dieser Gruppe. Da spielt, glaube ich, Migration die größte Rolle. Aber man kann vielleicht bei diesen Wahlen sehen, dass dieses Fazit, ja, die Jugend ist irgendwie rechts und die wählen jetzt immer nur noch rechts, dass das nicht stimmt.
Ich finde das übrigens auch gar nicht so überraschend, dass die jungen Leute bei den Parteien hinten überkippen. Das ist dramatisch. Also ich verurteile das, aber ich finde es nicht überraschend, weil alleine, du hast gerade von unter 25-Jährigen gesprochen, unter 30-jährige Wählerinnen und Wähler haben bei dieser Wahl gute 13% ausgemacht. Ich glaube 13,3. Und so ein Wahlkampfstratege, der überlegt sich dann auch, ja, wenn über 40% über 60 sind, wen spreche ich dann eher an? Also ich glaube, das muss man auch ganz klar sagen, dass jetzt von dieser Koalition, die uns ins Haus steht, dieser neuen Regierung aus Union und SPD, die werden nicht die Rente zu unseren Gunsten reformieren. Das sehe ich einfach nicht, obwohl das dramatisch wichtig wäre jetzt. Ja. Und ein Merz, ich habe den ja auch in verschiedenen Twitch-Schalten erlebt, wenn der dann nicht weiß, was Buberts heißt oder komplett blank ist, finde ich viel schlimmer, bei so Themen wie psychotherapeutischer Versorgung, das sind so Signalthemen, aber da hat er einfach überhaupt nicht junge Leute abgeholt. Und das hat die Linke gemacht. Die haben ja im Grunde klassische sozialdemokratische Themen abgeräumt. Ja. Miete, Vermögensverteilung, was du sagst, Lebenshaltungskosten. Das hat die SPD auch im Wahlprogramm, das haben auch die Grünen im Wahlprogramm, aber die Linke hat es nach vorne gestellt. Die haben es so richtig klar rausgehängt, haben einen einen enorm guten TikTok-Wahlkampf auch gemacht. Und ein weiterer Punkt, aus dem ich das total nachvollziehen kann, dieses Wahlergebnis ist, vor 4, 3,5 Jahren, da waren viele Leute überrascht, oh, FDP und Grüne so stark bei den Jungen. Das waren halt damals die Parteien, die nicht in der Regierung waren. Jetzt haben die regiert und ich glaube, viele junge Wählerinnen und Wähler sind enttäuscht, weil die eben nicht durchziehen konnten. Mhm. Keine Partei kann das und ich glaube, da erinnere ich mich auch, also als ich unter 24 war oder Erstwählerin, da hatte ich auch noch nicht so ein Verständnis dafür, was dieses Kompromisse-Schließen wirklich bedeutet, sondern ich wollte, dass die Partei, die ich wähle, durchzieht und das alles umsetzt. Und das ist eben nicht realistisch.
Ich musste in letzter Zeit viel an den Linke-Parteitag im, ich glaube, letzten Oktober war das, in Halle denken. Da habe ich mit Jan van Aken noch geredet. Da ist er gerade gewählt worden und er meinte irgendwie, ihr werdet mich noch verfluchen, ich werde so oft Mietendeckel sagen, ich werde euch so zum Hals raushängen. So. Er meinte, ich bin alter Greenpeace-Campaigner, ich weiß, wie das geht. Wir müssen jetzt einfach ein Thema setzen und durchziehen. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. So. Und dann hat sich lange Zeit wirklich kaum was in den Umfragen getan. Immer 3%, 4% sowas. Und dann auf einmal hat es gezogen. Und was ich halt super spannend finde, ist, was da auf dem Parteitag auch thematisiert worden ist, die haben gesagt, wir machen jetzt den klassischen Haustürwahlkampf. Wir klingeln an allen Haustüren. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und dann habe ich so ein bisschen innerlich halt gedacht, ja, okay, so sagt man so. Aber die sind wirklich, wenn du in Berlin zumindest dich umgeschaut hast, du hast jeden Tag Linke gesehen auf der Straße, wirklich mit Branding Linke irgendwie auf der Weste und so.
Hast und die Tür nicht mehr aufgemacht?
Die haben vor 2 Tagen noch bei mir geklingelt. Ah. Und ich fordere, wirklich.
Und Berlin haben sie jetzt auch gewonnen.
In Lichtenberg, so, die haben halt einfach das komplette Treppenhaus mit Linke Wahlwerbung zugepflastert, so. Und die haben halt einfach durchgezogen wie sonst was. Und ich frage mich halt so ein bisschen, ist da vielleicht auch eine gewisse Arroganz dabei? Klar, es gibt immer Haustürwahlkampf, aber so sehr darauf zu setzen, so, das ist ja schon fast ein USP gewesen in diesem Wahlkampf. So. Ist da vielleicht bei manchen Parteien auch eine gewisse Arroganz dabei zu sagen, ja, das ist vielleicht nicht so unsere Nummer 1 oder unsere Nummer 2?
Ich glaube, da musst du aufpassen, dass du jetzt nicht deine Heimatstadt überbewertest im Vergleich zum Rest von Deutschland, wo schon auch viel Haustürwahlkampf gemacht wurde. Also gerade in diesem Winterwahlkampf, das ist ja auch was ganz anderes gewesen jetzt. Ne? Also ich glaube, der Winterwahlkampf hatte den Effekt, dass es viel weniger draußen war, also weniger dieses auf dem Marktplatz. Auch ehrlich gesagt weniger, man hängt draußen mit Leuten rum und redet mal darüber. Ja. Ich glaube, dass wir auch alle stärker als in Sommerwahlkämpfen vereinzelt vor unseren Screens gesessen und so Doomscrolling gemacht haben und auch dadurch die Debatte, wenn sie nicht polarisierter war, zumindest polarisierter wahrgenommen haben. Ich finde aber, ich würde Paul gerne nochmal fragen, weil du hast ja gestern gepostet, du hast einen Screenshot auf Instagram gepostet von den Jungwählern und hast drüber geschrieben, Putin freut sich, dass die Linke da jetzt so stark ist.
Nee, ich meinte gar nicht die Linke allein, ich meinte die AfD und die Linkspartei und das BSW. BSW. Ne? Putin gefällt das, habe ich geschrieben. Und da haben auch viele drunter geschrieben, unter den Post, naja, das hat ja doch nichts mit Außenpolitik zu tun. Das stimmt. Ich glaube auch, dass die Wahlentscheidung der Jungen, gerade bei der Linkspartei, nicht der war im Sinne von, ja, wir wollen das alles nicht. Obwohl, ich habe auch einige Stimmen gehört bei Jüngeren, die gesagt haben, wir haben Angst vor Krieg und wir wollen das alles nicht. Ja, ich
will
nicht
in die Bundeswehr. In den, ne?
Ja, genau. Also von daher möglicherweise schon. Aber ja, also ich empfinde das tatsächlich so, hat sicherlich auch damit zu tun, dass ich einfach wahnsinnig viel Zeit in den letzten Jahren in der Ukraine verbracht habe und das so eines meiner Hauptthemen war. Aber wenn man sich ein bisschen mit dem Parteiprogramm auseinandersetzt oder von allen, ja, sowohl von der AfD als auch von der Linkspartei und dem BSW, da muss man klar sagen, ja, ich meine, Ausstieg aus der NATO, alles, was dort drin steht, ja, das ist aus meiner Sicht null regierungsfähig und ich finde es aber erstmal ein interessantes Phänomen, dass offenbar den Jungen das entweder nicht so wichtig ist und sie sozusagen das losgelöst betrachten und sagen, ja, keine Ahnung, will AfD wegen der Migration und der Preise und die Linkspartei auch eigentlich wegen Mieten und Preisen und bleibt das irgendwie weg oder ist es vielleicht auch ein Grund, warum Junge die wählen?
Ich glaube, die Linke hat ja auch, das kann man, finde ich, auch wieder kritisieren. Sie hat ja explizit auch in diesem Wahlkampf gesagt, wir wollen gar nicht in die Regierung. Wir wollen die absolute Opposition sein und vielleicht wollten junge Leute das unterstützen. Also ich finde auch, dass die Linke eine ganz wertvolle Fraktion im Bundestag ist. Die sind ja auch sehr gut in Oppositionsarbeit. Ne? Die stellen sehr viele Anfragen und weisen so auf ihre Themen hin und so weiter. Ich finde aber auch, dass wir ganz dringend jetzt mal darüber sprechen müssen, was Verteidigungs- und Sicherheitspolitik in den nächsten Jahren bedeutet. Denn das ist ja im Wahlkampf
komplett
quasi
untergegangen.
Verschwiegen worden. Ich würde wirklich sagen, es ist verschwiegen worden, weil alle Parteien haben enorme Versprechen gemacht, die in aller Regel nicht gegenfinanziert waren. Also wir kennen ja diese Grafiken, wo diese Balken sind, um wie viele zig oder 100 Milliarden Finanzierungslücken in den Wahlprogrammen stecken. Und da ist eben auch noch nicht drin, dass wir den Verteidigungshaushalt hochfahren müssen. Und ich habe eine Reportage dazu gemacht, die gibt es auf YouTube und in der ZDF-Mediathek.
Alle anschauen.
Genau, bitte gerne alle anschauen, weil für mich, ich habe dabei Deutschland, warum bist du so? Und es ging so um die Frage, wie ready müssen wir eigentlich sein für einen Krieg? Und ich habe im Gegensatz zu Paul mich darüber zum ersten Mal so intensiv damit auseinandergesetzt, auch was für offene oder was für große Lücken wir da haben, sowohl beim Personal als auch beim Material und eben auch bei der Finanzierung. Und dann ist ja immer die Rede von 2%. 2% reichen nicht. Wir brauchen 3,5% vom BIP. Das sind so viele Milliarden, die deckt kein Haushalt ab. Und dann kommen wir, sorry, es ist alles so Nerd-Talk für die, die uns hören, aber dann kommen wir eben zu diesem Riesenthema Schuldenbremse. Das haben ja alle so mehr oder weniger umschifft im Wahlkampf. Und ein Friedrich Merz wird die Schuldenbremse reformieren.
Natürlich, aber Eva, das Problem ist, bei der Schuldenbremse, es braucht dafür eine Zweidrittelmehrheit.
Genau. Die gibt es nicht.
Genau. Ja. Aber da ist jetzt die Frage, ich meine, vielleicht nochmal ganz kurz, weil du auch meintest, irgendwie im Programm von der Linken, da stehen Sachen drin, wie eine Sicherheitsarchitektur langfristig mit Einbeziehung Russlands, also komplette Utopien. So, wir sind an einem Punkt, wo wir Schiss haben, dass Russland innerhalb von vielleicht noch Jahren vielleicht ein NATO-Land angreifen könnte. So, es wird fast tagtäglich runterkorrigiert, dieser Timeframe. So. Und dann steht da was drin von irgendwie NATO überwinden etc. So.
Aber
ist das eine Blauäugigkeit von Seiten der Partei?
Kann ich noch nicht einschätzen, aber also weil ich keine Befragung direkt davon kenne, was jetzt dazu geführt hat. Aber es kann ja auch sein, dass wir in unserer Blase sind, ja, und wir Journalisten sowieso oder auch gerade was den Krieg angeht und dass es dort vielleicht eben auch Menschen gibt oder ganz sicher auch Menschen gibt, die sagt, also ganz ehrlich, mir reicht's jetzt hier mit dem Krieg in der Ukraine, also à la Trump oder wer auch immer, was habe ich damit zu tun und ich will, dass die Preise runtergehen und dass die Mieten günstiger werden und außerdem will ich auch nicht zum Wehrdienst und ich will, dass es irgendwie jetzt ganz naiv betrachtet, ja, dass es irgendwie wieder Frieden gibt wie früher mit Russland und die werden uns schon nicht angreifen. So. Und ich glaube, dieses Gefühl, das gibt's schon bei der Jugend, gerade bei Leuten, die dann sagen, Moment mal, ich bin jetzt 18 oder 20 oder 22, ich will nicht in den Krieg.
Ja, ich glaube, keiner möchte irgendwie in Polen im Wald verbluten. So, ich meine, das ist halt einfach mal so, wenn man das ein bisschen zynisch sagen möchte. So. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu nerdig werden, aber vielleicht trotzdem irgendwie, du wolltest gerade was zu der Zweidrittelmehrheit sagen. So.
Ja, das ist gar kein Nerd-Thema tatsächlich. Denn,
das ist relativ simpel zu berechnen. Ja.
Daran entscheidet sich alles, kann man sagen. Ja? Also wenn die SPD und die Union sind eben nicht so stark geworden, dass sie im Bundestag eine sogenannte Zweidrittelmehrheit haben. Und,
selbst mit den Grünen nicht.
Genau. Nee, das reicht auch nicht mit den Grünen, ne, glaube ich.
Sie brauchen die Linke oder die AfD.
Genau. So, und das bedeutet eben, ja, alles, was eine Grundgesetzveränderung bedeuten würde, also wie die Schuldenbremse, können Sie gemeinsam in einer Koalition nicht umsetzen.
Sie können die Schuldenbremse aussetzen, Sie können sie aber nicht reformieren. Genau. Und Friedrich Merz ist gegen ein Aussetzen der Schuldenbremse, das wäre in seiner Sichtweise, oh Gott, dann geben wir nur noch Geld aus und so weiter, reformieren. Und das ist ganz interessant. Die Linke hat gesagt, ich habe heute Morgen Bodo Ramelow gehört, der ist in Thüringen abgewählt worden letztes Jahr, ist jetzt im Bundestag und von der Linken. Und der hat gesagt, unsere Hand ist ausgestreckt für eine Reform der Schuldenbremse, wenn es darum geht, Infrastruktur, Bildung und so weiter darüber zu finanzieren. Und da liegt vielleicht eine kleine Tür für Friedrich Merz und seine neue Regierung, wenn er das vielleicht so als Doppelpack verkauft. Ne, das habe ich so beim Hören gedacht. Ich finde da aber ja auch die nächste Frage, zu der uns das führt, was wird Friedrich Merz eigentlich für einen Kanzler? Also wie führt der? Der hat ja jetzt in den letzten Wochen nicht groß gezeigt, dass er so auf Kompromisse aus wäre, sondern der hat versucht, andere Parteien der Mitte zu erpressen. Und auch diese Rede am Vorwahlabend, wo er von linken und grünen Spinnern gesprochen hat, völlig unnötig. Also an diesem Punkt, Leute so friedlich demonstrierende Menschen so vor den Karren zu fahren, das fand ich komplett Banane. Also wie wird der dann jetzt führen?
Also ich finde schon, dass es da tatsächlich einige Grenzüberschreitungen auch gab bei den Demonstrationen gegen die CDU. Ich meine, da sind Geschäftsstellen angegriffen worden und sowas. Also ich glaube, da hat sich in ihm auch viel aufgestaut. Mhm. Da denke ich mir aber so, am Vorabend der Wahl, dann ein potenzieller Bundeskanzler, ein wahrscheinlicher Bundeskanzler muss dann doch vielleicht diesem Impuls auch widerstehen und sowas rauszuhauen. Und ich meine, klar, in einem Raum war, hat er dafür Applaus gekriegt, so. Aber wie das dann
voller Unionsmitglieder.
Ja, genau. Aber wie das dann nach außen ankommt, da habe ich mir auch schon gedacht, integrativ ist was anderes.
Und einend, ja.
Ja, also ich meine, ich habe in den letzten Jahren da viele Sondierungen und Koalitionsgespräche mitverfolgt. Das ist wahnsinnig kompliziert. Ja, es wird natürlich jetzt dadurch ein bisschen einfacher, dass die Grünen nicht noch mit dabei sind. Also sind weniger Partner am Tisch. Aber da brauchst du schon wirklich viel diplomatisches Geschick. Und es ist ja eben nicht so, dass neben der Union jetzt ein Partner sitzt, der irgendwie gestärkt wäre. Ja? Mhm. Die SPD hat das schlechteste Ergebnis seit 1800 irgendwas eingefahren. Sogar noch unter Martin Schulz Ergebnis 2017, also sind bei 16,5 jetzt. Das ist eine wahnsinnig geschwächte Partei. Mhm. Ich finde eher interessant, dass es da bislang bei der SPD nicht mehr noch mehr Alarm gibt, ja, also momentan sieht das ja noch relativ geordnet aus und mal sehen, was in den nächsten Stunden und Tagen passiert, aber Lars Klingbeil hat gesagt, er will Fraktionschef werden, Mützenich hat gesagt, Klingbeil soll's machen, am Mittwoch ist die Wahl, also wenn das durchgeht, sagen wir mal so, Klingbeil wird am Mittwoch gewählt, davon gehe ich aus bislang, also wenn das im Präsidium war es gestern, ist es durchgegangen, da gab es keine Widerstände, es kann sein, dass jetzt in der Basis was passiert. Wenn das passieren sollte, dann gibt es einigermaßen Stabilität. Das ist auch das, was sich die Union wünscht. Also die wünschen sich Klingbeil, der kann gut mit Söder, auch mit Merz wird das, glaube ich, irgendwie hinhauen. Aber dann ist die ganz große Frage, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, wo Eva findet, dass das zu viel diskutiert wurde im Wahlkampf, nämlich dem Thema Migration. Und nicht das, was ich höre aus der Union, ist, dass man das vorher abräumen will. Also noch vor sozusagen den fertigen Verhandlungen, dass man am liebsten als erstes einen Migrationskompromiss macht, dass man sagt, okay. Und das ist natürlich echt eine spannende Frage bei den 5 Punkten, die Friedrich Merz da genannt hat. Und wir dürfen ja nicht vergessen, er hat gesagt, vom ersten Tag an, dann hat damals der Generalsekretär Lindemann nachgelegt und hat gesagt, ja, und wenn wir das nicht durchkriegen, dann regieren wir nicht. Das sind jetzt halt die Worte, an denen die Union gemessen wird.
Und er hat was von seiner Richtlinienkompetenz gesprochen, ne? Dass er dann quasi auf den Tisch haut. Und das ist ja auch nicht gerade so wirklich auf Augenhöhe auf einen Koalitionspartner zuzugehen. So, ne?
Wenn ich nur eine Sache sagen darf, und das Interessante wird sein, wie wird sich die SPD da verhalten? Weil wenn du dir die Wählerwanderung anschaust, dann ist es natürlich brutal, wie viel sie auch an die AfD verloren haben. Du siehst, dass für die SPD-Wähler die Themen Migration, innere Sicherheit extrem wichtig waren. Und da könnte man, ohne dass ich jetzt eine größere Analyse gesehen habe, da könnte man zu dem Schluss kommen, dass die eher finden, dass die SPD in Sachen Migrationspolitik eben nicht gut regiert hat.
Lass uns nochmal auf 2 weitere Parteien schauen. Zum einen auf die Grünen. Ich glaube, die haben sich schon mehr erhofft. Ich meine, unter den Ampelpartnern ist das ja quasi noch glimpflich davongekommen. Aber unter 12% zu landen war jetzt sicherlich auch nicht gerade das Ziel der Grünen. So, da sind wir bei einem weiteren Thema, was im Wahlkampf quasi nicht stattgefunden hat. Klima. Ich habe mich gestern gefragt, können die Grünen überhaupt aus eigener Kraft nochmal so viel stärker werden oder braucht es dafür irgendeine mittelfristige Naturkatastrophe in Deutschland, dass uns irgendwie, dass wir Waldbrände haben, dass wir eine Überflutung haben, bis Leute peilen, oh, das Thema Klima ist noch da.
Das Spannende bei den Grünen ist ja, weil du sagst, wie viel stärker müssen die werden. Die haben im Gegensatz zur SPD, die ihr schlechtestes historisches Ergebnis eingefahren hat, die Union ihr zweitschlechtestes Ergebnis in der Geschichte. Stimmt. Die Grünen haben ihr zweitbestes Ergebnis in der Geschichte eingeführt.
Also eine Perspektivenfrage.
Ich komme mir immer vor wie so eine Fußballkommentatorin, die mal kurz durch ihre Statistiken scrollt. Und es ist wirklich immer, je nachdem, wie du drauf guckst. Ich fand das auch sehr verdrießig. Wir haben ja auch so eine Sonderfolge bei Deutschland 3000 gemacht, wo wir gesagt haben, niemand macht Klimapolitik. Sollen wir mal kurz da in die Wahlprogramme schauen oder niemand spricht darüber. Die eine leise Hoffnung, die ich noch hätte, weil ich habe jetzt auch nicht so viel, dass das Thema groß wird. Auch in Merz hat das jetzt nicht so besonders, auch wenn er 5-mal gefragt wurde, so, dass er das so innerlich jetzt nach vorne treiben will. Die eine leise Hoffnung, die ich hätte, ist, dass die Wirtschaft das aber macht. Ne? Also wir sehen ja, ich habe eben das Heizungsgesetz angesprochen, wo diese Branche sagt, das ist gut, das sollten wir behalten. Die Autoindustrie sagt, Verbrennerverbot ist uns völlig egal, wir sind schon ausgerichtet auf E-Mobilität. Dass also die Wirtschaft im Ganzen vorausgeht und da so eine Ratio drinsteckt, die irgendwie uns doch zumindest in gewissen Bereichen in der Klimapolitik weiterbringt, als eine Union, die sagt, ja, und dann, die sagen ja auch, oh, jetzt wollen wir das mit den AKW nochmal untersuchen. Das war auch so ein Wahlkampfsignal. Also das ist so, ich weiß nicht, wie ihr das einschätzt, die eine Hoffnung, die ich für Klimathemen noch hätte und dann vielleicht eine Opposition, die da Druck macht.
Die Frage ist, wer kann für die Grünen aus der Opposition am besten Druck machen?
Ihr seid so Personal-Nerds,
wirklich. Aber das ist ja eine Frage. Ich meine, Habeck war ja das eine Gesicht so, aber Habeck ist jetzt auch nicht derjenige, der auf den Tisch haut und aus, also, er
Wer
kann
weiß,
aus sich rausgehen.
Er hat noch nie Oppositionspolitik gemacht.
Wir ja, ich meine,
er doch, hat er doch, oder?
Aber
er war
ja,
nicht im Bundestag.
Ja,
er war nicht im Bundestag.
Er war in Schleswig-Holstein.
Aber vielleicht, ich meine, Ricarda Lang hat ja quasi ihren zweiten Frühling gekriegt. Irgendwie, da höre ich jetzt auch schon so irgendwie
ist
vielleicht.
Unhinged.
Fraktionschefin könnte man ja auch drüber reden. Vielleicht könnte so eine junge Frau bei den Grünen da wie eine Ricarda Lang, die jetzt wirklich auch auch durch ihr Tief gehen musste, vielleicht irgendwie nochmal gestärkt daraus hervorgehen und da vielleicht ein Gesicht sein für?
Ich muss gestehen, ich kenne mich besser bei Union und SPD aus. Bei den Grünen kenne ich ein paar Leute, aber ich kann die Stimmung da jetzt nicht so richtig einschätzen. Ich finde, also was ich erstaunlich fand, ist, wie verzweifelt die gestern alle drauf geschaut haben, dass hoffentlich das PSW reinkommt, damit sie mitregieren können. Also ich glaube, die Trauer ist da schon sehr groß. Ja, bei Annalena Baerbock, die wäre gerne Außenministerin geblieben, und Robert Habeck auch. Also, und das ist ja auch die Frage, ne, was Eva auch sagt. Und das ist jetzt nichts Personelles, sondern eher eine strategische Frage. Die Grünen sind ja aus ihrer Perspektive in den letzten Jahren sehr in die Mitte gerückt.
Ja, ja, also in Richtung Volkspartei, genau, wenn man davon noch sprechen will.
Genau, dass es das gibt. Ja. Und deswegen fühlte sich ja Robert Habeck auch unter Druck, selbst bei dem Thema Migration plötzlich einen Plan vorzulegen. Dann haben ja viele gesagt, Moment mal, warum fängst du denn jetzt auch noch an? Ja, ja, ja. Wo ist dein Klimaplan eigentlich? Ja, wieder. Und warum redest du nicht mehr über Klima? Du beklagst dich darüber, dass es in Medien keine Rolle gespielt hat, aber du selbst hilfst doch der Fokussierung auf das Migrationsthema dadurch, dass du selbst einen Plan vorlegst. Er fühlte sich einfach so unter Druck, weil es eben auch medial das größte Thema war, da etwas zu tun.
Also ich finde, die Grünen haben sich in der Ampel am allermeisten gestreckt, wenn es darum ging, irgendwie Kompromisse zu finden. Und das kann man kritisieren als grüne Basis oder man kann es loben. Als in dem Sinne, was ich eben meinte, Demokratie ist Kompromisse finden und wir müssen das lernen in einer fragmentierten Parteienlandschaft. Es ist aber auch, ich hatte ihn auch da im Stream und ich habe ihn gefragt nach Paragraph 218, ne, dieser die Strafbarkeit von Abtreibungen, das ist eigentlich Grünen-DNA, das abschaffen zu wollen. Und auch da hat er schon gesagt, naja, jetzt meine Worte, ich fasse das zusammen, das wird in Koalitionsgesprächen schwierig, das parken wir. Und das ist, glaube ich, jetzt so das, also alle, die uns zuhören und wissen wollen, was blüht uns jetzt in den nächsten 4 Jahren? Ich glaube, was eine progressive sozialgesellschaftliche Politik angeht, das wird die nächsten 4 Jahre erstmal nicht passieren.
Ja, aber und dann ist eben die Frage, wie stellt sich dann eine grüne Partei auf in der Opposition? Ja, weil mit Robert Habeck kann man nicht jetzt plötzlich weiter nach links wieder rücken und sagen, ja, wir machen das jetzt ganz anders, sondern da könnte man dann darüber diskutieren, was haben wir eigentlich falsch gemacht, dass so viele Wähler zur Linkspartei gegangen sind, weil das sind ja auch die 2-3%, die ihnen dann für ein noch besseres Ergebnis gefehlt haben.
Genau, wenn man die Wählerwanderung anschaut, da wurde wahnsinnig viel an die Linkspartei verloren und Habeck hat ja dann im Nachklapp zur Wahl, als die ersten Zahlen da waren, auch gesagt, ja, man musste ja immer offen bleiben, auch hin zu März, irgendwie gucken, irgendwie, dass das irgendwie auch zusammengehen könnte. Vielleicht hätte man ja, also wenn es Genia gebraucht hätte, dann hätte man sich ja irgendwie keine Brücken abreißen dürfen, sowas. Ist das große Problem gewesen, dass die Grünen nicht in der Intensität, wie sich viele Basismitglieder gewünscht hätten, dass ein März angegangen wird, da haben reinbuttern können irgendwie?
Ja, ich glaube, am Ende muss man doch sagen, Friedrich Merz und die Grünen, das passt einfach nicht. Ja, also wenn du einfach mal dir ein paar grünen Wähler anschaust und ein paar CDU-Wähler, ja, auch so kulturell und die Parteien, eigentlich passt es nicht. Wir haben gerade das eine Thema angesprochen, wo es passt, interessanterweise bei der Außenpolitik. Und ich war mit Friedrich Merz in der Ukraine und habe auch ein Interview mit ihm geführt und da gibt es ja immer ganz viele Hintergrundgespräche, ja, man sitzt so zusammen und da war richtig zu spüren, dass eigentlich er persönlich sehr viel offen und sehr viel Sympathie hat, beziehungsweise hatte für die Grünen, ja, weil der sehr genervt war von der SPD.
Es gibt ja auch erfolgreiche schwarz-grüne Regierungen, zum Beispiel in meinem Heimatbundesland NRW, in Baden-Württemberg und so weiter.
Schleswig-Holstein
ich auch. Ich finde auch nochmal, was man, finde ich, auch festhalten muss, ist, dass diese Ampel, also, weil du hast gesagt, das Thema Migration, ich würde immer noch trennen, das Thema Flucht und Asyl und kriminelle Ausländer, das muss jetzt schnell geklärt werden. Migration ist in meinen Augen nochmal was anderes.
Oder aber, beides, ne?
Ja, genau, beides.
Also das eine, eine ist die Überforderung der Kommunen, was wir immer wieder von Bürgermeistern und Landräten hören und das andere ist die Frage, ja, diese Anschläge zu verhindern.
Und in beidem hat die Ampel aber einiges auf den Weg gebracht und auch einiges geschafft, sei es, dass die Zahl der Abschiebungen dramatisch hochgegangen ist, die Zahl der Asylanträge dramatisch runter, gleichzeitig in puncto Migration wurde die Einbürgerung vereinfacht für viele Leute, was wieder zur Integration beiträgt und. Und ich finde das aber, die Tatsache, dass das so wenig Thema war, also die in Anführungsstrichen Erfolge in diesem Themenbereich der Ampel, das zeigt ja auch, wie schwierig das ist, darin erfolgreich zu sein, weil es eben komplizierter ist, als zu sagen, wir lassen hier keinen mehr rein. Das geht nicht. Die Maßnahmen sind komplizierter und das wird auch, das hast du ja am Anfang auch schon angedeutet, das wird auch sehr schwierig für einen Kanzler Merz zu sagen, ich habe da was geschafft, aber er kann nicht quasi alles einfach so vom Tisch werden. Er wird Einzelmaßnahmen definieren müssen, die schwer zu vermitteln sind.
Wie er das jetzt schaffen will, ja, also diese Lösung zu finden. Und was ich mir auch vorstellen kann, ja, also bislang waren die Medien er hat einfach keine großen Fehler gemacht im Wahlkampf und dadurch ist er durchgekommen. Das Ergebnis ist okay, es ist nicht brillant oder gut, also zweitschlechtestes, hat Eva ja vollkommen recht.
Das sind 3-, so
ja,
ungefähr.
So, genau, aber das wird dann jetzt keine Rolle mehr spielen. Ich glaube, das Entscheidende war, dass er eine Zweierkoalition beziehungsweise mit der CSU eine Dreierkoalition hinbekommt und dass das mit den Grünen nicht passiert ist. Ich glaube, sonst hätten wir ganz andere Debatten erlebt. Aber wie kriegt er die jetzt an den Tisch? Ja, da sitzt ein Friedrich Merz, der noch nie regiert hat. Da sitzt ein Lars Klingbeil, der noch nie regiert hat, möglicherweise. Die Frage ist, er will Partei und Fraktion.
Naja, also Lars Klingbeil hat schon regiert und zwar im Rücken von Scholz.
Also nicht mit der SPD. Aber er hat noch nie selbst ein Ministerium gehabt in dem Sinne. So, und das finde ich schon, das ist eine große Herausforderung. Ja.
Wir haben über eine Partei noch gar nicht gesprochen und das ist so ein bisschen auch symptomatisch. So. Die FDP ist halt einfach raus und zwar deutlicher raus, als es, glaube ich, auch sich ein paar andere auch irgendwie erhofft oder gedacht hätten. War es das für den politischen Liberalismus in Deutschland?
Das wäre traurig. Also einfach für die Vielfalt im Parlament. Ich glaube, dass eine März CDU auch einfach inhaltlich sehr viel näher an dieser FDP, also neben der Tatsache, da müssen wir gar nicht drüber sprechen, wie die FDP sich selber abgeschossen hat durch das, wie sie zum Ampelaus beigetragen hat. Und gleichzeitig ist die Union mit einem Friedrich Merz eben wieder viel stärker auf diesen Wirtschaftskurs geschwenkt, für den auch die FDP immer steht. Und auch da gilt dann wieder, dann wählt man doch das Original. Und dann hatte die FDP im Wahlkampf meiner Beobachtung nach nicht viel übrig, außer Bürokratieabbau,
ja, plus
der
halt
auch
die
wichtig
ganz,
wäre.
Plus die der Hypothek noch im Rücken.
Wobei ich schon fand, dass der Christian Lindner wahnsinnig gekämpft hat die letzten Wochen, ja, aber es hat nicht mehr gereicht. Ich meine, der saß bei Raab rum, der ist in jeden Podcast gegangen, aber was fehlte, glaube ich, war das klare Thema. Ja, ich habe es gerade schon angesprochen, 21 waren es Freiheitsrechte, Corona, 2017 war es Migration und vielen war jetzt auch nicht klar, warum.
War 2017 wirklich Migration im Fokus?
Migration war das entscheidende Thema, warum die FDP 2017 reingekommen
ist. Immer Bildung und Digitalisierung damit im Kopf. Das,
das war bei den Jungen im Vordergrund in der Kampagne.
Ja, aber wenn du dir die Befragung anschaust und auch Lindner selbst analysiert das so. Und jetzt hat das klare, also wo, wie, was, wofür steht die FDP und vor allem, worüber lange nicht diskutiert wurde, und da kann man jetzt auch vielleicht auch die Medien kritisch betrachten, das Thema Deutschlandkoalition spielte eigentlich gar keine Rolle in den letzten Wochen, obwohl es ja sehr knapp war.
Also das wäre Union, SPD und FDP gewesen.
Genau. Aber davon hat auch effektiv nur Lindner gesprochen.
Ja,
was heißt nur gesprochen, aber stell dir vor, die FDP wäre jetzt reingekommen, ja, dann hätte es entweder Kenia oder Deutschland gegeben und dann hätte natürlich in der Union, hätten alle versucht, eine Deutschlandkoalition umzusetzen. Was ich nur sagen will ist, viele Leute haben gar nicht mehr über die Option nachgedacht, auch weil sie es so vergeigt haben, dass die FDP regieren könnte.
Die Frage ist ja auch, kann sie regieren? Ja, das hat sie ja jetzt gezeigt, nicht so wirklich.
Ja, ich meinte, theoretisch regieren kann im Sinne von Regierungsbeteiligung.
Ich denke dann sofort praktisch.
Ich stimme dir ja zu, dass die da wahnsinnig viel falsch gemacht haben, aber also wenn du dir so die Streitereien da der letzten Jahre anschaust, da waren auch andere Parteien beteiligt. Ja, also das ist nie immer so schwarz-weiß, wie wir es auch alle manchmal machen.
Also nach der letzten Regierungsbeteiligung ist die FDP rausgeflogen, dann kam Christian Lindner, hat das Ding, also alle Fäden an sich gezogen, hat das Ding komplett auf den Kopf gestellt. Vorher war die CI von deinem Bankberater, dann ist es wie ein Startup gewesen. Also das hat ja auch wahnsinnig gezogen, alleine von der Kampagne. Das war ja wirklich, wirklich gut gemacht. Kann so ein Erfolg nochmal wiederholt werden, dass man diese Partei neu aufstellt und wenn ja, in welche Richtung?
Wahnsinnig schwer, glaube ich, das nochmal zu wiederholen. Jetzt hat ja Wolfgang Kubicki gesagt, dass er vielleicht doch antreten will und Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat angedeutet, dass sie antreten könnte. Also wenn Lars Klingbeil mit fast Ende 40 von einem Generationswechsel spricht, der jetzt sein muss, ja, glaube ich, braucht die FDP den auch dringend. Nur da sagen immer alle, ja, und was ist mit Konstantin Kuhle, der übrigens gesagt hat, dass er nicht Parteichef werden will, oder Johannes Vogel. Wofür stehen die denn wirklich? Also ich finde, ich habe das nicht wirklich erkannt. Ja, alle haben immer gesagt, oh Mensch, das wäre doch viel besser, wenn der Johannes Vogel. Ja, aber wofür steht der denn? Also was ist sein Brand?
Aktienrente wahrscheinlich.
Ja, aber was ist sein Brand, was ihn so spannend macht, dass er bei der nächsten Bundestagswahl irgendwie
Aber das stimmt, das Rententhema könnte sie jetzt wieder bei den Jungen total stark machen. Ne? Was, aber
meinst du, das reicht?
Ich glaube, sie haben jetzt 4 Jahre Zeit, das zu definieren.
Ja, aber ich meine,
es ist wieder kürzer.
Wenn man so überlegt, Generationswechsel, wenn du von einem Kubicki und einer Maria Agnes-Strack-Zimmermann redest, Generationswechsel in die andere Richtung. Also ich meine, die Kubicki über 70, glaube ich, so irgendwie Maria Agnes-Strack-Zimmermann Mitte, Ende 60. So, das wäre natürlich jetzt auch eine Frage, in welche Richtung will die Partei gehen. Ja. Und ein Kuhle und ein Vogel natürlich, die haben wirklich souveränes, gutes Auftreten so. Ob dieses, man redet ja immer von Sozialliberalismus, was das genau ist, da bin ich ein bisschen bei dir,
Themen,
sowas,
ne?
Was heißt
was
das?
Sind die
da bin ich bei der
Themen,
Rente, da bin ich immer bei der Rente und beim Bürgergeld, so irgendwie, das sind diese beiden Punkte, worüber da geredet wird, so, aber da braucht es, glaube ich, wirklich mehr. Also ich glaube, eine Aktienrente, ich glaube, das Thema Rente wird unterschätzt und da sind viele wirklich blank gewesen in der letzten Zeit, insbesondere die SPD, hat
ja
wirklich einfach
mal
nur auf weiter so gedrängt.
Genau, beim Thema Aktienrente, ich meine, das hat Lindner im Wahlkampf vorher so offensiv vertreten und hat es dann
nicht
umgesetzt.
Deswegen meine ich, regieren können.
Wobei es da wohl auch massiven Widerstand aus der SPD gab. So. Und dann gab es ja das Generationenkapital, was so abklatscht da so ein bisschen von war. So. Ich glaube schon, dass es hätte ziehen können.
Also, vielleicht eine Lehre nochmal daraus, was da in der Ampel schiefgelaufen ist. Ja? Ich glaube jetzt auch bei den Koalitionsverhandlungen, es darf nicht wieder so sein, dass alle bei allem irgendwie und einen genauen Plan der nächsten 4 Jahre, sondern sie müssen sich auf Themen und auf Punkte einigen und sagen, da machen wir dies, da machen wir das und müssen vielleicht auch ein bisschen loslassen davon. Das Konzept gab es mal bei einer schwarz-grünen Koalition in Österreich, dass man gesagt hat, ja, die Union zum Beispiel im Grundsatz kümmert sich um innere Sicherheit, die SPD kümmert sich dann um das Thema Soziales, ja, also vielleicht
da so ein bisschen Spielraum zu gewinnen.
Genau, dass nicht alle bei allem alles mitentscheiden müssen. Und vor allem, glaube ich, darf man keinen Koalitionsvertrag für die nächsten 4 Jahre machen, weil wir haben gesehen, was 21 passiert ist. Im Oktober haben sie angefangen zu regieren. Im Februar passierte der Angriff Russlands gegen die Ukraine und damit war es Makulatur. Und da hätte man eigentlich den ganzen Koalitionsvertrag neu schreiben müssen.
Ja, und vor allem müsste man jetzt möglichst schnell halt einfach eine funktionierende Regierung stellen können, wenn man mal schaut, was da außenpolitisch gerade ansteht. Wir sind relativ zu fortgeschrittener Zeit. Ich würde ganz gerne nochmal einen kleinen Ausblick wagen. Habt ihr Hot Takes, Befürchtungen, Hoffnungen für die nächste Zeit? Ein Gedanke, der mir in der letzten Zeit immer in den Kopf gekommen ist, wenn es dann wirklich schwarz-rot wird. Ich könnte mir vorstellen, dass die SPD relativ viele Zugeständnisse beim Thema Migration machen wird, dass die Union der SPD relativ viele Geständnisse machen wird beim Sozialen, bei Rente etc. Und dass sich gefühlt so im Reformbereich, im gesellschaftspolitischen, in allem, was irgendwie eigentlich schon wirklich so richtig angefasst werden müsste, sich nicht so viel bewegen wird, außer vielleicht beim Militär, da glaube ich schon, dass einige den Knall gehört haben, da muss man gucken, wie es funktioniert, aber gerade irgendwie beim Thema Rente, wo es eigentlich ja wirklich einfach alles einmal komplett vom Kopf auf die Füße gestellt werden müsste, so, dass da nicht viel passiert. Das wäre so ein bisschen meine Befürchtung.
Also ich finde, das Wichtigste ist, dass sie sich nicht wieder ins Klein-Klein begeben, ja, und jeden Kommastrich und jeden Punkt in einem Koalitionsvertrag ausstreiten und vor allem sich wieder streiten. Ich glaube, das Erste muss sein, bitte nicht wieder Streit von Anfang an über jedes Thema in der Öffentlichkeit die ganze Zeit, nur dass man schon von Anfang an denkt, das funktioniert nicht, weil wenn das passieren sollte, dann ist die AfD sofort weiter oben, ja, also das ist, glaube ich, die Leute haben keinen Bock mehr, jeden Tag in den Medien zu lesen, wer sich wieder gestritten hat und wer hier was und so weiter. Klar gehört demokratischer, also ich meine mit Streit, ja, der demokratische Streit um Position und Richtung und so, das ist alles richtig. Ich meine eher
dieses Anzecken
genau,
von der Seite,
dieses, worauf die Leute keine Lust mehr haben. Dann das andere, das hast du angesprochen, Migration bleibt, glaube ich, für die Union ganz entscheidend, für die SPD aber am Ende auch. Und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, was ich für noch wichtiger empfinde, das Thema Wirtschaft und die Frage, wie kommt Deutschland wieder aus diesem Loch gerade raus, auch aus dieser Depression und wirklich diesem Gefühl, um Gottes Willen, was ist mit dem Standort Deutschland los? Vielleicht müssen wir auch aufhören, uns die ganze Zeit alles schlecht zu reden, ja, auch wir Medien, auch wir Journalisten und wieder anfangen, darauf zu schauen, ja, wo wir anpacken können, wo wir es schaffen können, ja, diese Tristesse, ich meine, vielleicht liegt es auch im Januar, Februar in Berlin, dass ich so diese Depression in mir trage, aber das muss aufhören. Und dann das Dritte, ich glaube, jeder muss sich bewusst sein, der in diese Koalition geht, dass das keine normalen Zeiten sind, sondern wirklich historische Zeiten. Ja, wenn wir uns Trump anschauen, wenn wir uns Zelensky, Putin, diese ganzen Herausforderungen und vielleicht dann auch ein bisschen zurückgehen und sagen, ja, also innenpolitisches Querelen, Streit, das ist irgendwie 2009 und wir leben in ganz anderen Zeiten und packt an.
Ich glaube auch, dass die unbequeme Wahrheit ist, dass auch wer sich zu einem progressiven Lager zählt, jetzt auf eine starke Regierung hoffen muss. Alleine schon, um die AfD klein, kann man schon fast gar nicht mehr sagen, aber klein zu halten, nicht wachsen zu lassen. Da, und auch um Wirtschaft zu stärken. Ich glaube, das geht auf Kosten von vielen Themen, in denen jetzt Stillstand einkehren wird. Und ich glaube aber, dass wir als Wählerinnen und Wähler, als MedienvertreterInnen und aber auch als das Publikum, das so auf Social Media zum Beispiel unterwegs ist, dazu beitragen können, indem wir eben nicht einander so hart verurteilen, immer sofort so scharfe Fronten und so schwarz-weiß auffahren, sondern uns besser informieren, denn die meisten Lösungen sind nun mal kompliziert. Und dann auch zugestehen, das ist so die stärkste Waffe, die wir haben gegen Rechtspopulisten, ist, dass die uns nicht ihre Themen diktieren, sondern dass wir sachlich und konstruktiv miteinander diskutieren, andere Meinungen zulassen und uns informieren. Und in dem Moment können wir auch wieder eigene Themen platzieren und damit so darüber bestimmen, wovon wir uns in der Debatte hin und her schubsen lassen oder eben nicht.
Und du hast so recht mit dem Thema Social Media. Ja, also diese Polarisierung in Einzeltakes, ja, die wir ja manchmal auch alle mit betreiben. Ich versuche mich da in den letzten Jahren immer weiter zurückzuhalten, manchmal kann man es nicht, aber das ist, glaube ich, schon auch ein Problem wieder in diesem Wahlkampf gewesen, ja. Mhm. Also das sowohl von, ich sag mal, konservativer rechter Seite als auch von linker Seite, ja, das ist da so unversöhnlich und alle drauf aufeinander. Ja, das hat schon Spuren hinterlassen.
Also deine Hoffnung ist, dass sich der Tonfall ändern kann, beziehungsweise dass der Umgang miteinander. Hast du irgendwie eine positive Hoffnung, beziehungsweise einen Ausblick, wo du sagst, irgendwie da könnte es vielleicht ein bisschen besser werden?
Ich glaube durch die Koalition. Also ich bin aber, wie gesagt, heute Morgen, um wieder am Anfang unseres Gesprächs zu kommen, dachte ich so, oh Gott, ein Glück. Ja, also jetzt nicht nur, weil ich die BSW-Position ablehne, aber weil ich denke, ein Glück, nicht wieder eine Dreier- beziehungsweise Vierer-Koalition.
Super, ich danke euch, dass ihr dabei wart und ich bin sehr gespannt, was die nächsten 4 Jahre, mal gucken, für uns bereithalten.
Danke für die Einladung.
Danke.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbowl im Auftrag von Funk.
Deutschland 3000, eine gute Stunde mit mir, Eva Schulz, ist ein Podcast von Enjoy vom NDR.